Vielen Dank dafür, dass ihr uns im Lobpreis angeleitet habt. Vielen Dank auch für diesen Bericht über den Missionseinsatz in Ungarn. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es gehört zu unserer Gemeinde schon dazu, dass wir versuchen, diesen Blick über unsere deutschen Grenzen hinaus zu halten und zu pflegen und zu vertiefen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es auch jetzt hier in diesem Gottesdienst dich so niedergeschlagen hat. Auch hier jetzt sind so viele internationalen Leute hier in unserer Gemeinde dabei, die hier ein eigenes Gepräge mit reinbringen. Ich freue mich darüber, dass es Leute aus den USA, Kanada oder auch Leute aus Frankreich, England, osteuropäische Länder, Schwaben, hier in diesem Gottesdienst dabei sind. Ich finde, es tut uns als Gemeinde richtig gut, dass wir lernen zu verstehen, dass Jesus kein Deutscher war, sondern Christsein ist universal, geht weit darüber hinaus und wir tun gut daran, den Glauben nicht nur immer durch die deutsche Brille zu sehen, sondern durch diese internationalen Beziehungen zu merken, wie Gott überall auf dieser Welt sein Reich baut, mit unterschiedlichsten Leuten. Ich freue mich darüber. Und dass diese Leute hier in die Gemeinde kommen, finde ich genial. Ich habe großen Respekt davor, dass Menschen sich hier in die Gemeinde integrieren und dabei genau wissen, wir müssen uns in eine neue Sprache hineindenken, in eine andere Kultur, eine andere Gemeindetradition. Es sind manchmal wirklich Schwierigkeiten. Und trotzdem freue ich mich darüber, dass ihr hier seid und hier euren Platz gefunden habt oder eingenommen habt, mit dabei seid. Vielen, vielen Dank für diesen Reichtum, den ihr in unsere Gemeinde hineintragt. Es ist klar, als ich dieser Predigt von heute den Titel gegeben habe, Die Camper, dass ich an unsere Freunde aus den Niederlanden zuerst gedacht habe. Esther, es musste einfach mal kommen hier, dass wir auch Leute aus den Niederlanden da haben. Herzlich willkommen, auch obwohl ihr den Gulden abgeschafft habt. Das bleibt für immer ein Makel, der diesem Land anhaftet. Ich weiß natürlich, wenn es um Camping geht und Niederlande, das ist einfach nur ein Klischee, wie aus diesen Bildern zum Ausdruck kommt. Es ist in der Wirklichkeit alles ganz anders, ja. Aber ich, mit dem Namen Gulden darf ich dieses Klischee auch mal bedienen heute, ja, in diesem Gottesdienst. Und ich werde es auch gleich richtig stellen. Denn ich habe nachgelesen, dass die Könige der Camper nicht die Holländer sind. Die belegen nur Rang 2. Spitzenreiter im internationalen Ranking, was Campingurlaub anbelangt, sind die Schweden. Genau, ja, die haben auch ihre Zelte hier aufgeschlagen. Und zwar auf 10.000 Einwohner kommen in Schweden sage und schreibe 294 Wohnwagen. Ja, die Holländer schaffen es nur auf 285. 9 weniger, also da endgültig abgehängt. Die Deutschen schaffen es in dieser Liste übrigens nur auf den 7. Rang mit 116 Wohnwagen pro 10.000 Einwohner. Aber wir haben auch so ein bisschen Geschmack auf Camping bekommen und ja, das ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, wenn wir dieses Bild vom Campen, vom Zelten und von dem Wohnwagen übernachten jetzt mal so im Hinterkopf haben, tun wir uns relativ leichter, diesen Bibeltext von Paulus zu verstehen, der diesen im 5. Kapitel in den ersten Versen also von 1 bis 10 dann auch der Predigt zugrunde liegt. Und manche werden sich dann manche in Kindheitserinnerungen wieder zurückgesetzt fühlen oder an Campingurlaube oder Zeltlagereinsätze oder was auch immer. Es ist nicht schlecht. Dieses Bild, das hat den Paulus beschäftigt und das tut uns auch gut, das als Grundlage über den Bibeltext zu haben. Ich lese ihn mal vor in der Übertragung Hoffnung für alle. Sie können es auch in englischer Sprache auf den Infoblättern lesen. Ich habe es nicht in Ungarisch dabei. Aber ihr kriegt es hin. Folgendes schreibt Paulus. Das wissen wir. Wenn unser Leib einmal zerfällt wie ein Zelt, das abgebrochen wird, erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Wir wünschen uns nicht etwa den Tod herbei, sondern wir möchten den neuen Leib überziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sichtbares Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Soweit diese 10 Verse, die als Grundlage für die Predigt heute dienen. Das Bild vom Campen hat ja Paulus jetzt hier selber ins Spiel gebracht, ja, und von dem Zelt geschrieben hat. Er vergleicht also das menschliche Leben mit einem Zelt. Im Gegensatz zu einem festen und stabilen, gemauerten Haus ist das ein Leben im Zelt schon eine durchaus luftige Angelegenheit. Im griechischen Wortursprung bedeutet das Zelt eigentlich sogar noch nur so etwas wie etwas, was Schatten spendet. Mehr nicht, ein schattiges Plätzchen ist das Zelt mit gemeint. Also nichts, wo man dann auf Dauer irgendwo leben könnte, sondern nur ein bisschen Schatten abkriegt. Für einen günstigen Urlaub auf einem Campingplatz ist ein Zelt eine gute Angelegenheit, aber auf Dauer lebte sich ein Zelt doch ziemlich ungemütlich. Finde ich, ja. Also als Dauerzustand könnte ich mir das Leben im Zelt also nicht so richtig vorstellen. Da gibt es andere, die widersprechen das sofort. Aber wenn ich nur an unseren langen Winter denke, ich hätte da wirklich, also ganz persönlich Mühe damit. Und ich habe auch großen Respekt, wenn ich jetzt an die Wüstenwanderung Israels denke, manchen fällt das sofort ein, die waren 40 Jahre lang mit Zelten unterwegs durch die Wüste, tagsüber sengende Hitze und nachts dann bittere Kälte. Und das über 40 Jahre. Manche haben überhaupt nichts anderes kennengelernt als Leben im Zelt auf Dauer. Finde ich, also nötigt mir wirklich, wirklich Respekt ab. Für mich ist ein Zelt gut für unterwegs, so für einen Urlaub in Ordnung, aber einfach nicht als eine dauerhafte Unterkunft geeignet. Und jetzt verwendet Paulus genau dieses Bild. Da wird ein Zelt aufgestellt und wieder abgebaut. Oder abgerissen sogar, es wird zerstört, schreibt er. Und er möchte deutlich machen und seinen Lesern jetzt in Korinth und uns heute noch vermitteln, dass die Christen in so einem Übergangsstadium sind. Sie sind unterwegs. Sie sind nicht dauerhaft an diesem Ort, um sich dort niederzulassen. Das Leben hier auf dieser Erde ist nicht unser Zuhause. Wir sind unterwegs. Wir sind lediglich auf Durchreise hier. Das Ziel, das die Christen vor Augen haben, ist diese ewige Herrlichkeit bei Gott. Darauf gehen wir zu und mit jedem Tag einen Schritt näher. Jesus hat seinen Leuten für dort ein Leben versprochen, das eine ganz neue und bisher unbekannte Qualität hat. Eben ewiges Leben in Herrlichkeit. Nicht nur, dass dort auf dieser anderen Seite der Tod ausgeschaltet wird, auch die langen Schatten, die der Tod auf unser Leben wirft, lange Schatten der Vergänglichkeit, der abnehmenden Kräfte, hat dort nichts mehr zu suchen, ist restlos verschwunden. Paulus beschreibt den Tod eines Menschen hier an dieser Stelle mit der Zerstörung des Zeltes und drückt dabei diese Vergänglichkeit aus, die mit dem Leben in einem Zelt immer anheimgeht. Ein Zelt ist viel stärker als ein stabiles Haus der Vergänglichkeit unterworfen. Es ist einfach nur aus Stoff. Es ist nur ein Gewebe. Und durch die Witterungseinflüsse, Regen und dann wieder Sonne und manchmal sogar Schnee, ist ein Zelt einfach nicht dauerhaft zu haben. Es wird kaputt gehen. So wenig wie unser Leben hier auf dieser Erde dauerhaft zu haben ist. Unser Leben trägt die Schatten der Vergänglichkeit. Und wir können das mit jedem neuen Tag auch wieder aufs Neue nachvollziehen. Jede Krankheit, allein schon jedes Haar, das in der Bürste hängen bleibt, jedes Loch in einem Backenzahn, jedes Fältchen in den Augenwinkeln führt uns die Vergänglichkeit unseres Lebens jeden Tag letztlich vor Augen. Und wir können nichts dagegen unternehmen. Gut, wir können die Vergänglichkeit vielleicht ein bisschen hinauszögern, die Geschwindigkeit der abnehmenden Kräfte etwas verringern. Aber verhindern können wir es nicht, dass unser Leben einfach vergänglich ist und bleibt. Wir können es nicht aufhalten. Unser Leben ist dieser Gesetzmäßigkeit des Todes und des Sterbens, der Vergänglichkeit, schonungslos ausgesetzt. Und wir tun gut daran, dieser Gesetzmäßigkeit auch in die Augen zu schauen, so ganz realistisch. Das gehört zum Leben dazu. Mose sagt sogar, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Es tut uns nicht gut, das zu verdrängen. Paulus ist diese Vergänglichkeit bei ihm nicht nur auf den Körper bezogen, sondern unsere ganze Existenz. Die Bibel beschreibt das als Einheit von Geist, Seele und Leib. Diese Existenz als Ganzes ist vergänglich. Die Griechen beschreiben das so, die griechische Philosophie, dass nur der Körper als Gefängnis der unsterblichen Seele beim Tod zurückgelassen wird. Nach biblischem Denken verhält es sich anders. Da ist unser ganzes Dasein der Vergänglichkeit unterworfen. Unser gesamtes menschliches Leben, egal worauf wir unseren Fokus richten, ist einfach nur Provisorium, hat Campingcharakter und wird irgendwann abgebaut. Es ist von vorübergehender Bedeutung und niemals endgültig. Unser Leben ist einfach nur Camping. Camping auf eine begrenzte Zeit, bis das Zelt abgebaut wird. Provisorium. Dieses Wort provisorisch gefällt mir sehr gut in diesem Zusammenhang. Wir kennen es ja aus einem anderen Gebrauch. Hier habe ich ein paar Bilder von einem Auto, wie ein Auto provisorisch geflickt werden kann, bis der nächste TÜV-Termin ansteht, um ein paar Mängel einfach mal ein bisschen, einfach provisorisch herzurichten. Diese Scheinwerfer da oben auf der linken Seite mit ein paar Taschenlampen wird das schön ausgeleuchtet dann, wenn man nachts unterwegs ist. Das rechte gefällt mir besonders gut hier. Das sind die Bremslichter, die manuell geschaltet werden können. Hochspannende Angelegenheit. Ja, und weil der nächste TÜV-Termin kommt, merken wir, es ist wirklich nur provisorisch, maximal und höchst gefährlich. Ja. Oder Scheibenwischer mit diesen beiden Drähten dann manuell zu bedienen. Es ist einfach nur mal notdürftig repariert im Hinblick, das Endgültige kommt irgendwann mal zwangsläufig, der TÜV wird es verlangen oder die Polizei, dann ist es noch schneller geregelt. Also Provisorium heißt, es gibt eine endgültige Lösung, möglichst schnell. Aber für den Moment reicht es vielleicht gerade mal notdürftig aus. Ja? Oder wir kennen das Wort in dem Zusammenhang, wenn eine Regierung zurückgetreten ist, dann werden die Amtsgeschäfte provisorisch von anderen Leuten wahrgenommen, also von einer provisorischen Regierung. Oder jemand plant einen Umzug in ein neues Haus und die Renovierung von dieser Wohnung, die wird nicht rechtzeitig fertig. Dann kann man provisorisch, also vorübergehend, in einer anderen Wohnung unterkommen. Auf eine bestimmte, begrenzte Zeit, aber die Vorfreude, irgendwann können wir dieses neue, renovierte Domizil beziehen, die schwingt schon mit. So eine Wohnung ist nur eine Übergangslösung, behelfsmäßig für eine begrenzte Zeit. Und da wird auch keiner groß anfangen, in einer provisorischen Wohnung erstmal Bilder an die Wand zu hängen. Ja, oder neue Tapeten da anzubringen. Oder einen Teppichboden zu verlegen. Provisorium ist einfach nur, das halten wir aus, auch ohne unsere privaten Bilder. Auch wenn nicht alles unserem Geschmack entspricht. Da kommen wir gut mit klar. Für ein Provisorium ist es ausreichend. Aber es besteht ja durchaus Aussicht, das, was Endgültiges kommt und was viel Besseres. Wenn man dieses Wort provisorisch aus der lateinischen Sprache im Ursprung untersucht, dann kann man noch mehr entdecken, was zur Verständlichkeit von diesem Bibeltext hier sehr zuträglich sein kann. Dieses Wort provisorisch leitet sich ab vom lateinischen providere. Auf Deutsch wiedergegeben heißt es in die Ferne sehen, fernsehen, voraussehen oder Vorkehrungen treffen. Also wenn unser Ruhestandspapst Samstagabends Schlag den Rab schauen will, sagt er seinem Privatsekretär, schalt mal den Provisor an. Und der weiß Bescheid, ich muss das Knöpfchen drücken hier, und dann kann der Schlag den Rab gucken, wenn er möchte. Ja, also Provisor, es ist der Fernseher. Man sieht also in der Ferne, in der Zukunft irgendwas, das so erstrebenswert ist, dass ich bereit bin, das hier und jetzt gerne dafür zu verlassen. Was ich in Aussicht habe, ist so schön, so genial, dass ich bereit bin, hier auf diesem Zustand, den ich jetzt habe, auf manche Unannehmlichkeiten, manches einfach zu dulden, auszuhalten. Diese neue renovierte Wohnung zum Beispiel, die ist so erstrebenswert, so schön, dass es mir überhaupt nichts ausmacht, dass jetzt hier der Teppichboden nicht nach meinem Geschmack ist. Aber ich weiß, das endgültige steht vor der Tür. Ich sehe was in der Zukunft und das hat jetzt schon ganz starke Auswirkungen auf meine Einstellung. Ich kann jetzt großzügiger sein mit manchen Unannehmlichkeiten, weil ich weiß, die hören mal auf. Ich kann jetzt großzügiger sein, manches auszuhalten, was nicht nach meinem Geschmack ist, weil ich weiß, irgendwann wird's besser. Also der Blick in die Zukunft, dieses Provisorische, hat Auswirkungen auf mein Leben jetzt, auf meine persönliche Einstellung. Hier, so wie es der Paulus geschrieben hat, hat unser ganzes Leben nur provisorischen Charakter. Also so wie eine Bremsleuchte, die einfach manuell immer wieder mal gedrückt wird. Nur Provisorium. Paulus hat ein viel schöneres, ein ewiges, ein vollkommenes Leben vor Augen. Und das macht es ihm leicht, manches zu akzeptieren, was ihm hier jetzt zwischen Geburt und Tod einfach nicht so gefällt. Was jetzt in dieser Lebensspanne zwischen Geburt und Tod vergänglich ist. Dem Gesetz der Zerbrechlichkeit und des Todes unterworfen. Letztlich hat die ganze Erde, auf der wir leben, nur provisorischen Charakter. Sie erfüllt jetzt durchaus ihren Zweck, wird aber von Gott gegen eine perfekte, eine ewige Version ausgetauscht werden. Wenn diese Welt hier als Provisorium schon so schön ist, wie einmalig schön muss dann diese endgültige Lösung aussehen, die Gott für uns bereithält. Wenn jetzt unser Leben hier auf der Erde schon so vieles bereithält, was wir genießen können, worüber wir uns von Herzen freuen können, und das ist nur Provisorium, Übergang, wie überwältigend schön muss das neue Leben erst sein. Aber wie können wir uns so sicher sein, dass dieses, was ich provisorisch sehe, diese Herrlichkeit bei Gott, dass die nicht nur eine Illusion ist? Schließlich ist dieses Neue ja noch nicht da. Wir sehen es ja noch nicht in Wirklichkeit, so wie es fertig ist. Wir können es noch nicht besichtigen, wie es im Himmel aussieht. Sicher gibt es an zahlreichen Stellen der Bibel viele gute Hinweise darauf, wie es denn mal sein wird. Und wenn ich das Ende der Bibel, die Offenbarung lese, habe ich manchmal den Eindruck, es ist wie so ein vierfarbiger Hochglanzprospekt, wo Johannes uns das mal vor Augen führt, wie einmalig schön es bei Gott sein wird. Es weckt Vorfreude auf den Himmel. Aber dennoch, es bleibt ein Akt des Glaubens und nicht der Wahrnehmung, so wie Paulus feststellt. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Das, was uns bevorsteht, bleibt unserer Wahrnehmung noch verborgen, ist ein Akt des Glaubens. Und trotzdem schreibt Paulus ganz zu Beginn unseres Abschnitts, das wissen wir. Und dann kommt ein Doppelpunkt und dann wird aufgezählt. Wir wissen, jawohl, dieses Ziel bei Gott wartet auf uns. Was macht denn Paulus so gewiss? Und wieder kommt dieses lateinische Wort providere ins Spiel. Das kann uns hier eine Antwort geben. Denn das deutsche Wort oder das Fremdwort Provision leitet sich auch von diesem lateinischen Wortstamm ab. Ja, wir kennen es aus der Geschäftswelt zum Beispiel. Wenn jemand einen guten Vertrag vermitteln kann, zwischen zwei Geschäftspartnern, dann bekommt er eine Gewinnbeteiligung in vielen Fällen, eine Provision, weil er eben so gut aushandeln konnte. Wird ihm eine Provision überreicht und sagt, gut, du hast einen Anteil an diesem guten Geschäft. Die beiden, die haben den direkten Gewinn miteinander, aber der Vermittler bekommt hier eine Provision, eine Beteiligung daran. Wörtlich genommen ist eine Provision eine Vorausschau, dass die beiden Partner wirklich einen Gewinn miteinander haben in diesem Vertrag, bekommt er vorausschauend, der Vermittler, einen Geldbetrag überreicht. Paulus drückt das in seinem Brief mit diesen Worten aus. Er sagt, darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand, als sicheren Anteil, als sichere Provision dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Das heißt, vorausschauend auf das, was kommt, diese einmalige Herrlichkeit bei Gott, gibt uns Gott jetzt schon seinen Heiligen Geist als Provision, als Anteil. Ich finde das genial. Nachdem ja unser Leben hier auf der Erde ja nur ein Provisorium ist, also nur vorläufig, nur vergänglich, bekommen wir durch den Heiligen Geist schon jetzt eine direkte Verbindung zu Gott, also einen direkten Anschluss an das, was erst noch kommt, an die Unvergänglichkeit, an das Ewige, an das Herrliche bei Gott. Jetzt schon haben wir eine direkte Verbindung. Gott schließt sich also mit uns zusammen. Jetzt, in unserem provisorischen Leben. Ist das nicht der Hammer? Unser Leben, obwohl es nur ein Provisorium ist, bekommt so auf diese Weise eine Ewigkeitsbedeutung. Wir bekommen einen Vorgeschmack auf den Himmel, auf die Herrlichkeit bei Gott, das Endgültige und das absolut Perfekte. Der Heilige Geist bewirkt nun, dass wir Gottes Wort ganz persönlich für uns hören können, verstehen und anwenden können. Wir finden uns durch das Wirken vom Heiligen Geist so ganz persönlich wieder in den biblischen Geschichten oder in den Briefen meinetwegen und denken, wow, das ist genau für meine Situation, da spricht Gott ganz direkt zu mir in mein Leben hinein. Oder der Heilige Geist gibt uns Gaben, die nicht in uns selber ihren Ursprung haben, nicht aus dem Provisorium kommen, sondern eben aus Gottes unendlicher Schatzkammer. Werden jetzt den Leuten, die mit Jesus leben, Gaben geschenkt. Damit können und dürfen und sollen wir sogar mitbauen mit diesen Gaben, mitbauen am Ewigen, an Gottes Reich. Ich halte das für eine riesige Erweiterung unserer Lebensperspektive. Eben da ist bereits was im Gange, was eben nicht diesen engen Grenzen zwischen Leben und Tod unterworfen ist, sondern Ewigkeitsbedeutung hat. Wir müssen nicht mehr länger auf unser provisorisches Leben allein bezogen sein, begrenzt sein, sondern wir können hier jetzt schon mitgestalten, wie Gott an dem Ewigen, an dem Endgültigen, an dem Perfekten baut. Und unser Leben möchte er dabei haben. So verstehen wir schon, wie es für Jesus so enttäuschend ist, wenn er sieht, dass er seinen Leuten den Heiligen Geist als Provision, als Anteil schon gegeben hat, aber die dann trotzdem noch so ich-bezogen bleiben und oft kaum mehr sehen als nur ihr Provisorium. Und was fließt in dieses Provisorium an Zeit hinein und an Geld hinein, an Lebensenergie hinein? Obwohl es vergänglich ist. Und für das Ewige bleibt dann oft kaum mehr Luft. Vielleicht hilft uns dieses Bild vom Campingurlaub ein wenig, die Prioritäten unseres Lebens ewigkeitsbezogen zu setzen. Der Camper weiß, nach 2 Wochen ungefähr oder 3 Wochen, egal, wird er sein Zelt abbrechen. Oder der Wohnwagen, der wird wieder angehängt und wir fahren wieder zurück zu unserem Zuhause. Das Feld, diese Parzelle wird von uns verlassen. Ein Camper wird dort niemals in seinem kleinen Vorgärtchen einen Apfelbaum pflanzen. Ein Camper wird in diesem Feldchen, er wird keine Radieschen anbauen. Was will ich Radieschen anbauen? 14 Tage später ist mein Nachmieter dort. Es geht nicht. Ein Camper lebt im Bewusstsein, dass diese 14 Tage Urlaub viel zu schnell vorübergehen. Dieses Bild kann uns in der Gestaltung unseres Lebens, finde ich, schon weiterhelfen, um in das Ewige zu investieren. Mehr als in das Provisorium. Ich habe ein kleines Liedchen gefunden von Marie Schmalenbach. Die hat es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Also man kann nicht genau sagen, in welchem Jahr das entstanden ist. Es war eine Pfarrersfrau, die viel mit Krankheit zu tun hatte und in vielen Stationen ihres Lebens überfordert war. Hatte 5 Kinder, eins ist dann gleich gestorben. Also es war ein Leben, das sehr mühevoll war. Und jetzt schreibt die Marie Schmalenbach ein kleines Liedchen, das bis heute in den Kirchengesangbüchern drin steht. Ich hab's hier mitgebracht, da können Sie vorne mitlesen. Das ist vom Text nicht ganz einfach zu verstehen, aber ich versuche es trotzdem so hinzukriegen. Sie schreibt: Brich herein, süßer Schein sel'ger Ewigkeit. Leucht in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unserer Seele Freud. Und jetzt beschreibt das Provisorium. Hier ist Mühe, morgens früh und des Abends spät. Angst, davon die Augen sprechen. Not, davon die Herzen brechen. Kalter Wind oft weht. Jesus Christ, du nur bist unsere Hoffnung Licht. Stell uns vor und lass uns schauen, Provision, lass uns schauen, jene immergrünen Auen, die dein Wort verspricht. Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Finde ich sehr eindrücklich aufgeschrieben, wie sich Marie Schmalenbach wünscht und dafür betet in diesem Lied, dass die Ewigkeit in ihrem jetzigen provisorischen Leben immer mehr an Einfluss gewinnt. Und so will auch Paulus sein Leben führen. Obwohl er um seine Vergänglichkeit weiß, er will das Leben nicht wegwerfen, sondern er will es jetzt, obwohl es nur ein Provisorium ist, aus der Perspektive der Ewigkeit gestalten. Das Große, wirklich Wichtige, ihm jetzt groß und wichtig werden lassen. Und das Kleine auch klein sein lassen. Er freut sich auf die Ewigkeit. Absolut, kommt das in vielen Zeilen hier zum Ausdruck. Er freut sich riesig auf die Ewigkeit, aber ist dabei nicht lebensmüde, so wie es in Elia mal war und sterben möchte. Die Freude auf die Ewigkeit lässt Paulus gerade nicht zu einem weltfremden und entrückten Spinner werden, sondern gerade weil er weiß, dass seine Zeit hier abläuft, wird er zu einem Menschen, der sich gerne und mit höchster Priorität für das einsetzen will, was Ewigkeitsbedeutung hat. Er weiß, dass er einmal von Jesus gefragt werden wird, was er in das Ewige investiert hat. Was er in Gottes Reich investierte. Jesus fragt nicht, was ich ins Provisorium investierte. Und da will Paulus nicht mit leeren Händen dastehen. So wie er es im 9. Vers schreibt, ist es für ihn Ehrensache, bei seinem Einsatz nicht nur beim Provisorium stehen zu bleiben. Natürlich weiß Paulus, und deshalb fährt er fast jeden Tag, wie mühevoll es sein kann, in das Ewige zu investieren. Er weiß es, wie anstrengend es manchmal ist und nicht selten auch frustrierend. Aber weil es für ewig ist, kann er sich dafür auch immer wieder neu motivieren, dort den Fokus drauf zu richten und dort hinein zu buttern an Energie und Zeit und Geld und was er hat, eben Ewigkeit mitzugestalten. Er will das Provisorium nutzen, um das Endgültige gestalten zu können. Und ich finde, das macht tatsächlich viel Sinn. Und ich weiß, dass Jesus daran gefallen hat. Warum also nicht, oder? Ich möchte abschließend beten mit uns und zuvor einige Momente der Stille, der persönlichen Reflexion als Gelegenheit geben. Jeder für sich. Jesus, lass unser Leben ewigkeitsbezogen sein. Dass wir nicht nur das Ziel haben, dort anzukommen, mit raushängender Zunge, gerade noch so das Ziel erreichen, sondern dass diese Ewigkeit jetzt schon in unserem Leben ihren Niederschlag findet. Uns jetzt hilft, Prioritäten zu setzen. Ich möchte dich bitten, dass es dir gelingt, unsere Ich-Bezogenheit, die so massiv auf das Provisorische ausgerichtet ist, zu überwinden und unser Leben in diese Ewigkeitszusammenhänge zu stellen. Dass uns das Große auch in unserem Alltag wirklich groß wird und das Kleine, eben weil es nur für das Provisorische ist, auch klein bleibt. Zeig du uns, wie das gehen kann, diese Ewigkeit als eine Realität zu sehen, die Einfluss nimmt auf unser Leben hier. Und gib uns miteinander diese große Freude, dass wir auf deine Zukunft zugehen. Und lass das für uns jetzt schon als Gemeinde so eine riesige Vorfreude wecken und entstehen und dass wir sie pflegen, als eine Freude darüber, bei dir sein zu können. Ich danke dir für diesen Horizont, den du uns gibst und diese Perspektive der Unendlichkeit. Und ich will dich bitten, dass du uns daraus jetzt schon für unser Leben hier, für dieses Provisorium, deinen Segen gibst. Und Möglichkeiten zeigst, mitzugestalten. für das Ewige zu investieren. Amen.